Christine, bist du nachts Team Schwitzen oder Frieren?
Ehrlich gesagt, meistens Team Wohltemperiert. Ich brauche nur die richtige Decke.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute darüber, wie Schlaf und die Temperatur zusammenhängen, und zwar unsere Körpertemperatur, aber eben auch die Temperatur draußen bzw. im Schlafzimmer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christine, aber ich finde diese Übergangszeit zwischen kalt und warm im Frühling manchmal so ein bisschen anstrengend. Also welche Decke, welche Schlafkleidung, macht man jetzt schon das Fenster auf oder lässt man es noch zu? Man kann sich diese Fragen ja irgendwie jeden Abend neu stellen, ne?
Ja, schon. Wir klären auf jeden Fall heute, was macht's eigentlich mit unserem Schlaf, wenn es im Schlafzimmer zu kalt oder auch zu warm ist? Und welche Faktoren beeinflussen überhaupt, ob man eher so super verfroren ist oder beim ersten Sonnenstrahl im Frühling direkt die Jacke zu Hause lässt?
Und in unserem Mythencheck, da geht's heute drum, ob wir über den Kopf am meisten Wärme verlieren. Und es deswegen manchmal Sinn machen kann, sogar im Schlaf eine Mütze zu tragen. Also diese Empfehlung gibt's ja manchmal zum Beispiel, wenn man eine kalte Nacht im Zelt verbringt. Ist da was dran oder ist das ein Mythos? Das klären wir heute. Und damit schön, dass ihr zuhört. Und wenn ihr neu bei uns seid, wir sprechen hierbei über Schlafen jede Woche über ein neues Schlafthema. Und die Expertise kommt jede Woche von Schlafforscherin Dr. Christine Blume von der Uni Basel, habt ihr gerade gehört. Hallo Christine.
Hallo Ilka. Ja, das bin ich. Danke für die Vorstellung. Und mir gegenüber sitzt wie immer Ilka. Ilka Knigge ist Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
Ja, danke dir auch. Christine, dann lass uns direkt mal starten. Sag aber nochmal schnell, bei welcher Decke und bei welchen Schlafsachen bist du denn jetzt gerade?
Also ich habe 3 Decken zur Auswahl. Eine für den Sommer, eine für den Winter und eine für alles dazwischen. Kurz vor Ostern habe ich auf die mittelwarme Decke, also die für Frühling oder Herbst, gewechselt.
Das ist ja wie mit so Übergangsjacken, richtig gut.
Genau.
Und Fenster auf oder Fenster zu?
Ich bin Team Fenster auf, und zwar egal zu welcher Jahreszeit. Also ich brauche einfach frische Luft und ich mag das auch, wenn es kühl oder so richtig kalt im Schlafzimmer ist.
Ja, da sind wir, glaube ich, echt ein bisschen unterschiedlich. Ich bin da empfindlich. Wir kommen ja nachher auch noch zu Zugluft. Da bin ich so ein bisschen sehr empfindlich, würde ich sagen. Aber lass uns als allererstes mal ganz allgemein klären. Wie hängen denn unser Schlaf und unsere Körpertemperatur zusammen?
Also unsere Körpertemperatur, die schwankt im Lauf des Tages. In den frühen Morgenstunden ist sie am niedrigsten und steigt dann im Tagesverlauf wieder an. Und die höchste Körpertemperatur, die erreichen wir so in den frühen Abendstunden. Der Unterschied zwischen Minimum und Maximum, der ist knapp 1 Grad. Und das ist eigentlich ganz schön viel, wenn man sich so überlegt, dass 37 Grad noch eine normale Körpertemperatur ist und wir bei 38 Grad ja schon Fieber haben. Die Schwankungen im Tagesverlauf, die werden direkt von unserer inneren Uhr im Gehirn gesteuert. Und meistens merken wir die auch gar nicht bewusst. Und unser Schlaf, der hängt erstaunlich eng auch mit der Körpertemperatur zusammen. Studien zeigen nämlich, dass unsere Körpertemperatur am Abend sinken muss, damit wir gut einschlafen können. Und eine niedrigere Körpertemperatur in der Nacht, die sorgt auch für besseren Schlaf.
So, und jetzt für alle, die unsere Folgen hier nicht komplett suchten, sag doch bitte nochmal, wie macht unser Körper das, dass wir am Abend abkühlen?
Ja, genau, haben wir schon öfter drüber gesprochen. Das ist auch ein ganz wichtiger Mechanismus. Einerseits könnte unser Körper einfach weniger Wärme produzieren, also quasi die Heizung einfach ein bisschen runterregeln. Aber er kann auch mehr Wärme an die Umgebung abgeben und dadurch eben abkühlen. Also ein Beispiel können wir uns das so vorstellen, nicht nur die Heizung wird runtergedreht, sondern wir machen auch noch das Fenster auf. Und diese Wärmeabgabe, besonders über die Hände und Füße, da haben wir nämlich so ganz feine Gefäßgeflechte, die super für Wärmeabgabe an die Umgebung geeignet sind, das ist der zentrale Mechanismus, wie unser Körper am Abend abkühlt. Und übrigens, was auch super spannend ist, dieses Fenster aufmachen, beziehungsweise eben die Durchblutung in Händen und Füßen steigern, um mehr Wärme abzugeben und dadurch abzukühlen. Dadurch werden wir müde. Und genau das, die Wärmeabgabe über die Hände und Füße, das ist die Aufgabe von Melatonin, also dem Hormon der Dunkelheit. So macht Melatonin uns nach dem heutigen Wissensstand müde.
Und unsere Körpertemperatur, die hängt ja auch mit der Temperatur im Schlafzimmer direkt zusammen. Wie beeinflusst die denn, also die Umgebungstemperatur, unsere eigene innere Körpertemperatur?
Ja, also die Umgebungstemperatur beeinflusst natürlich auch unsere Körpertemperatur ein Stück weit. Aber eigentlich müsste man sagen, das Klima unter der Bettdecke, also wir sagen dazu Mikroklima, das ist zentral. Also wie warm oder kalt ist es da? Mhm. Und dieses Mikroklima, das wird von der Bettdecke natürlich beeinflusst, aber ganz klar auch von der Umgebungstemperatur. Also deshalb wählen wir ja zum Beispiel im Winter eine wärmere Decke und im Sommer dann vielleicht auch eine ganz leichte Decke. Und dazu kommt auch noch, wenn es zu warm ist, also wenn zum Beispiel unser Körper das Gefühl hat, hey, es ist zu warm, wir müssen mehr abkühlen, dann strecken wir vielleicht auch mal einen Fuß raus oder die Hände und die Arme, die sind ja auch nicht immer unter der Decke und wir geben auch Wärme über den Kopf ab, da kommen wir nachher noch dazu. Mhm. Der ist ja auch unbedeckt, auch da spielt die Umgebungstemperatur also eine große Rolle. Grundsätzlich muss man aber sagen, gerade weil wir Menschen uns ja wärmere Decken oder andere Kleidung besorgen könnten, haben wir mit kalten Temperaturen eigentlich kein so großes Problem. Damit können wir umgehen, da können wir uns anpassen. Die große Herausforderung, das sind wirklich hohe Temperaturen, zum Beispiel in Tropennächten, die werden wir in spätestens 2-3 Monaten wahrscheinlich wieder haben. Mhm. Denn da versagen ja unsere Strategien, also ausgenommen, wenn man eine Klimaanlage hat.
Genau, Tropennächte, sagen wir mal schnell dazu an der Stelle, sind Nächte über 20 Grad, also in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt. Das ist schon wahnsinnig warm. Genau. Ich habe mal geschaut, welche Temperatur im Schlafzimmer die meisten Menschen eigentlich ganz gerne mögen. Techem, das ist so ein deutscher Energiedienstleister, hat dazu mal eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben. Die ist schon ein bisschen älter, also die Daten, die stammen aus dem Sommer 2016, aber ich finde die ganz interessant, weil in dieser Befragung, da hat sich gezeigt, dass jüngere Menschen bis 29 Jahre im Schnitt gerne eine Temperatur von 18,4 Grad im Schlafzimmer haben. Mhm. Und Ältere ab 59 Jahren mögen es deutlich kühler, 16,8 Grad. Und Techem sagt, diese Wohlfühltemperatur im Schlafzimmer, die wird mit dem Alter niedriger. Was sagst du dazu?
Ja, also die Zahlen prinzipiell, die decken sich erstmal ganz gut mit den Schlafhygieneempfehlungen, die wir ja so ausgeben. Da empfehlen wir nämlich auch immer so 16 bis 18 Grad für einen guten Schlaf. Also eine etwas kühlere Zimmertemperatur in der Nacht als am Tag.
Lass uns auch noch mal kurz auf das Alter gucken. Ich meine, deckt sich auch das mit dem, was die Schlafforschung weiß? Also beeinflusst das Alter unser Temperaturempfinden in der Nacht?
Also ältere Menschen sind beim Schlafen empfindlicher gegenüber hohen Temperaturen als jüngere. Das finden Studien. Und sie sind auch generell gegenüber hohen Temperaturen empfindlicher, das muss man auch sagen. Dazu muss ich aber auch sagen, in den Studien sprechen wir jetzt nicht über irgendwie 16 Grad im Vergleich mit 18 Grad. Das ist ja noch relativ wenig, sondern eine Studie, die ich da gefunden habe, hat zum Beispiel den Schlaf älterer Männer bei 26 und 32 Grad verglichen. Also schon ganz schöner Unterschied. Mhm. Deutlich höhere Temperaturen, größere Unterschiede. Mhm. Aber die höhere Empfindlichkeit gegenüber höheren Temperaturen, die könnte erklären, warum eben die selbstgewählte Idealtemperaturen aus dieser Befragung, die du gefunden hast, bei den Älteren etwas geringer ist.
Lass uns mal drüber sprechen, welche Faktoren noch beeinflussen, welche Temperatur wir nachts mögen, weil ich finde, es ist schon echt auch nochmal zumindest gefühlte Wahrheit irgendwie eine ganz andere Sache als so tagsüber. Weiß nicht, wie es dir geht.
Schon, ja.
Ja, ich bin nachts auch irgendwie doppelt so verfroren. Ich weiß aber auch, dass ich da so ein bisschen speziell bin. Wollen wir erstmal über Hormone sprechen? Mhm. Vielleicht kannst du mal einordnen, welche Rolle die spielen.
Ja, also hormonelle Schwankungen gibt es ja bei Frauen im Laufe des Menstruationszyklus. Und da weiß man, die verändern einerseits die Körperkerntemperatur in Ruhe, also zum Beispiel, wenn man das jetzt am Morgen direkt nach dem Aufstehen misst. Mhm. Nach dem Eisprung ist die nämlich so 0,3 bis 0,7 Grad höher als davor. Und das liegt am Hormon Progesteron, das die Wärmeproduktion ankurbelt. Und durch diese veränderte Körperkerntemperatur scheinen Frauen in der zweiten Zyklushälfte, also nach dem Eisprung, auch eine bisschen höhere Temperatur in der Umgebung zu bevorzugen. Und da kann man sagen, das kann sich prinzipiell auch auf den Schlaf auswirken, aber da ist auch noch vieles unbekannt.
Christine, das mag ja für manche erstmal so ein bisschen unlogisch klingen, ne? Dass wenn man selber wärmer ist, man es auch draußen wärmer mag.
Ja, oder vielleicht könnte man besser sagen auch, man toleriert halt eine höhere Temperatur. Oder ja, es fühlt sich dann ein bisschen angenehmer an. Es könnte eben auch so sein, dass es für uns angenehm ist, wenn die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen nicht so groß ist.
Ja.
Das ist übrigens auch eine der Erklärungen, warum unsere Körpertemperatur im Laufe des Tages schwankt. Also unser Körper ist ja auch nachts kühler, da ist die Umgebungstemperatur in der Regel auch niedriger und am Tag ist unser Körper wärmer und das ist ja auch draußen wärmer. Und das heißt im Endeffekt, unser Körper spiegelt diese Temperaturschwankungen in der Umwelt oder anders gesagt, unser Körper sorgt eben dafür, dass der Unterschied zwischen innen und außen immer so klein ist wie möglich.
Ja, ich meine, das verbraucht ja auch wahnsinnig viel Energie, ne? Wenn der Unterschied groß ist. Da muss man entweder abkühlen oder irgendwie hochheizen. Genau.
Genau.
Da kommen wir eigentlich gut zu meinem nächsten Punkt, weil ich würde mit dir gerne drüber sprechen, welche Rolle eigentlich die Muskelmasse spielt. Also ein Teil unseres Körpers, der uns ja helfen kann, aufzuheizen.
Ja, also in Studien hat sich gezeigt, dass Menschen mit mehr Muskelmasse auch oft eine eher kühlere Umgebungstemperatur bevorzugen, beziehungsweise kühlere Temperaturen auch besser aushalten können. Und das liegt daran, dass Muskeln ziemlich gut Wärme speichern können. Übrigens sogar besser als Fett.
Ah ja, okay. Welche Rolle spielt denn dann unser Körperfettanteil?
Ja, also da sind die Ergebnisse ähnlich wie bei der Muskelmasse. Ein höherer Körperfettanteil sorgt auch dafür, dass Menschen eine eher kühlere Umgebung bevorzugen, wärmere Temperaturen auch vielleicht eher meiden. Da ist der Grund, naja, Fett isoliert halt einfach und dann kann man kühlere Temperaturen auch besser isolieren, beziehungsweise man überhitzt, so in Anführungszeichen gesagt, vielleicht auch schneller, wenn es dann mal warm ist.
Welche Rolle spielt unser Geschlecht?
Ja, insgesamt scheinen Männer kühlere Temperaturen besser zu tolerieren als Frauen.
Da sind wir wieder bei diesem Bürotemperaturen-Thema, oder?
Ja, ich glaube, das deckt sich auch ganz gut mit dem, was die meisten von uns so erleben.
Ja, auf jeden Fall. Ich wundere mich manchmal, bei welchen Temperaturen Männer so da sitzen können und arbeiten können. Das finde ich auch mal total krass. Ich bin jemand, ich muss, wenn ich im Homeoffice bin, auch ja, um so eine Jahreszeit wie jetzt manchmal noch heizen, weil mir sonst einfach alles abfriert.
Ja, bei mir läuft die Heizung und ich habe die Wolldecke umgebunden.
Oh. Dann lass uns noch mal kurz über ein Thema sprechen, das finde ich in dem Zusammenhang auch noch wichtig. Welche Rolle spielt denn die Luftfeuchtigkeit?
Ja, die spielt auch eine sehr wichtige Rolle, denn sie verändert einerseits die Wahrnehmung der Temperatur. Also das haben von uns vermutlich alle schon mal erlebt. In der Sauna fühlen sich 60 Grad noch angenehm an oder ist vielleicht sogar kühl. Wir können da sogar 80 oder 85 Grad für eine begrenzte Zeit gut aushalten. Da ist aber halt auch die Luft super trocken. Und wenn dann die Saunameisterin einen Aufguss macht, dann steigt die Luftfeuchtigkeit ja schlagartig an. Wir kennen es alle und das fühlt sich plötzlich extrem heiß an. Also das zeigt das nochmal. Und dazu kommt noch ein zweiter Aspekt. Hohe Luftfeuchtigkeit führt auch dazu, dass unser Körper schlechter durch Schwitzen abkühlen kann. Und das trägt vermutlich auch dazu bei, dass wir das als unangenehm zumindest dann empfinden.
Mhm. Ja, ist total einleuchtend. Ich meine, da bringt es auch nicht mehr so viel, sich selber irgendwie feucht zu halten, ne, wenn es eh schon so feucht ist. Lass uns mal ins Detail gehen, was das mit dem Schlaf macht, wenn wir irgendwie nicht so die richtige Temperatur um uns und damit ja dann vielleicht auch in uns haben. Ich will mal gerne bei zu warm starten.
Mhm.
Wie leidet denn unser Schlaf, wenn uns zu warm ist?
Also in vielen Studien, da hat sich gezeigt, dass hohe Temperaturen in der Nacht dazu führen, dass wir länger zum Einschlafen brauchen, nachts öfter aufwachen und auch in der Nacht länger wach liegen. Außerdem haben wir dann auch weniger Tiefschlaf und REM-Schlaf, also dieses Schlafstadium mit den schnellen Augenbewegungen und besonders intensiven Träumen. Und Menschen erleben ihre Schlafqualität auch schlechter. Also das sieht man zum Beispiel so in heißen Sommernächten. Da ist die Schlafqualität einfach nicht so gut wie bei gemäßigter oder vielleicht sogar kühleren Temperaturen. Unterm Strich ist der Schlaf nicht so gut und auch nicht so erholsam.
Wir haben ja schon mal eine extra Folge zur Hitze gemacht. Da könnt ihr gerne auch noch mal reinhören, wenn das jetzt wieder wichtig wird in den wirklich warmen Monaten. Und da haben wir, meine ich, so eine Temperaturgrenze angesprochen, ab der wir noch mal mehr leiden nachts. 25 Grad waren das, glaube ich, im Schlafzimmer, ne?
Genau, und es gibt auch andere Studien, die finden auch, dass Temperaturen so ab 25, 26 Grad im Sommer dann schon eine echte Herausforderung für den Schlaf sein können. Und wenn es dann noch wärmer wird im Schlafzimmer, dann wird der Schlaf auch immer schlechter.
Mhm.
Auch da muss man sagen, spielt die Luftfeuchtigkeit natürlich eine Rolle. Feuchte Wärme fühlt sich heißer an und bei hoher Luftfeuchtigkeit können wir dann eben übers Schwitzen, ich habe es gerade gesagt, auch den Körper weniger gut abkühlen. Also das ist wirklich so eine sehr suboptimale Kombination. Mhm. Wir hatten vorher schon das Stichwort Tropennächte. Ja. Das ist eben dann häufig auch eine Situation, da ist es irgendwie total feucht. Man wartet irgendwie aufs Gewitter, dass endlich mal so diese ganze Anspannung in der Luft sich auflöst und zusätzlich ist es halt einfach sehr warm.
Ja, oder dass der Durchzug endlich mal was bringt, so, ne? Mhm. Das finde ich jetzt auch mal so eine Situation. Ich habe immer so das Gefühl, wer da gut schwitzen kann, hat es irgendwie leichter. Ich kann das nicht so gut. Und ich hatte wirklich auch schon so Situationen, wo der Partner dann irgendwie sagt, oh ja, mein T-Shirt ist nass. Und ich denke mir so, bei mir funktioniert das aber nicht. Ich kann nicht abschwitzen. Ich bin da irgendwie schlecht drin. Ich bin dann so warm und muss mir irgendwie so ein Handtuch ins Bett holen. Mhm. Auch da sind wahrscheinlich, also nasses Handtuch, ne? Ja. Auch da sind Menschen wahrscheinlich ziemlich individuell, ne?
Ja, also dass jemand, der nicht so viel schwitzt, auch den Körper weniger drüber abkühlen kann, dass so eine Person dann auch eher unter hohen Umgebungstemperaturen leidet, das klingt für mich total plausibel. Eine Studie, die es jetzt in Zusammenhang mit Schlaf gebracht hat oder untersucht hat, habe ich aber da nicht gefunden.
Naja, okay. Dann lass uns mal drauf schauen, was das mit uns macht, wenn unsere Schlafumgebung zu kalt ist. Wie verändert sich da der Schlaf?
Prinzipiell muss man sagen, Kälte macht den allermeisten von uns deutlich weniger aus als Wärme oder Hitze in der Nacht. Einfach, weil wir uns da im Normalfall mit wärmerer Kleidung oder auch Decken behelfen können und das Mikroklima im Bett unter der Bettdecke dann oft muckelig warm bleibt, auch wenn es eben außenrum kalt ist. Also ich finde ja persönlich diese Kombination von richtig kaltem Schlafzimmer und richtig schöner, dicker, warmer Decke genial. Die wenigsten Menschen, das kennen wir auch, sagen, ich schlafe im Winter so schlecht, weil es so kalt ist. Und das ist einfach im Sommer eine viel größere Herausforderung. Da klagen viele Menschen über schlechten Schlaf aufgrund der Temperaturen. Aber natürlich im Schlaflabor, in Schlafstudien, da kann man natürlich den Teilnehmenden die Decken und den Schlafzug einfach wegnehmen. Und dann kann man auch gut untersuchen, was Kälte mit dem Schlaf macht. Und da findet man, dass bei kühleren bzw. auch zu kühlen Temperaturen die Teilnehmenden auch länger brauchen, um einzuschlafen und mehr Zeit in der Nacht wach liegen. Mhm. Ich muss dazu sagen, aber bei uns im Schlaflabor in Basel machen wir das nicht. Da haben alle Decken und Schlafanzug, denn wir machen zumindest noch keine Schlafstudien, wo wir die Temperatur oder den Einfluss der Temperatur untersuchen.
Es klingt auch wahnsinnig gemein und ich würde daran nicht teilnehmen. Ich habe gelesen, wir haben auch, wenn uns zu kalt ist im Schlaf, weniger REM-Schlaf.
Ja, das ist ganz richtig. Aber auch bei Hitze. Also bei extremen Temperaturen in beide Richtungen. Und es liegt daran, dass im REM-Schlaf, den wir ja vor allem auch in den frühen Morgenstunden haben, da können wir unsere Körpertemperatur nicht mehr gut beeinflussen. Zum Beispiel schwitzen wir dann bei Hitze nicht mehr richtig. Mhm. Und wir fangen auch bei Kälte nicht mehr an zu zittern. Das ist ja eigentlich so ein Schutzmechanismus des Körpers, um Wärme zu generieren. Das heißt, das ist für den Organismus ziemlich ungünstig, denn wir können potenziell im REM-Schlaf auskühlen oder überhitzen. Und deshalb haben wir bei einer sehr hohen oder sehr niedrigen Temperatur einfach weniger REM-Schlaf. Das ist quasi eine Schutzstrategie des Körpers.
Das ist ja mega interessant. Krass, dass der Körper das dann auch so kapiert und direkt so das Programm umstellt, ne? Lass uns mal zu meiner verhassten Zugluft kommen. Mag ich gar nicht, finde ich auch irgendwie so beim Schlafen super unangenehm. Oh, ich bin auch jemand, ich kriege da einen steifen Nacken und so. Mhm. Also diese kaltes Schlafzimmer und dicke Decke-Nummer, die funktioniert bei mir manchmal irgendwie nicht. Aber vielleicht liegt das dann wirklich auch am Fenster, wo die Zugluft herkommt. Gibt es dazu denn Studien, wie die unseren Schlaf beeinflussen kann?
Ja, also Zugluft ist letztlich ja erstmal nichts anderes als ein Luftstrom. Der transportiert eben Wärme von der Haut weg und das kann dazu führen, dass uns dann kalt wird. In vielen Fällen können wir uns auch davor vermutlich ziemlich gut schützen, weil wir einfach die Decke zum Beispiel über die Schultern ziehen und den Fuß nicht rausstrecken. Und dann sollten die Effekte von Zugluft oder von so einem Luftstrom auf den Schlaf auch begrenzt sein. Wenn der Luftzug aber dazu führt, dass wir frieren, dann kann das natürlich auch wiederum den Schlaf beeinträchtigen. Allerdings auch im Sommer gibt es ja Situationen, wo Menschen sich tatsächlich sogar Ventilatoren ins Zimmer stellen und so einen künstlichen Luftzug erzeugen, weil das dann natürlich beim Abkühlen hilft.
Ja, mache ich auch nicht. Ich bin da echt einfach super dagegen. Ich bin auch so ein Typ, ich lege mich dann so auf und ich merke das dann nicht. Und dann bin ich am nächsten Tag irgendwie gerädert, weißt du. Ich bin einfach dann so weggetreten, dass ich auch im Schlaf nicht checke, was ich jetzt eigentlich machen müsste.
Ach du, ich checke im Schlaf auch nicht, was ich mache.
Lass uns mal kurz über kritische Grenzen reden. Mhm. Also können wir festhalten, über 25 Grad wird es auf jeden Fall für die meisten Menschen hart und unter wie viel Grad? Was ist so die Untergrenze für kalt?
Also das ist total schwer zu sagen, weil eben wir haben ja häufig warme Decken oder Kleidung. Da ist es vermutlich gar nicht so relevant, wie kalt es dann wirklich ist. Also da können wir uns wirklich auch bei sehr tiefen Temperaturen noch gut schützen. In Studien, in denen man aber den Teilnehmenden die Decke und auch einen richtigen Schlafanzug weggenommen hat und die dann nur mit Shorts bekleidet waren, da muss man sagen, sind 21 Grad schon ziemlich kalt.
Okay. Krass, das ist ja dann relativ viel, ne? Also es fühlt sich 21 Grad, da denkt man, das ist auch noch relativ warm, ne?
Ja, aber überleg mal, du liegst da nackig. Also ich meine, das ist 21 Grad sind immerhin 16 Grad unter deiner Körpertemperatur. Das ist schon ein ganz schöner Unterschied.
Ja, und man würde sich bei 21 Grad vielleicht irgendwie auch nicht unbedingt an den See legen, ne? So kann man das ja vielleicht ganz gut vergleichen.
Nee, und bei 21 Grad oder bei 20 Grad wird es dir bekleidet im Büro manchmal schon kalt als Frau.
Mhm. Ja, das stimmt. So, Christine, ich komme jetzt hier wieder mit meiner Spezialfrage um die Ecke. Wir sind ja beide Bergsteigerinnen. Ich weiß nicht, ob du das ab und zu mal machst, so Filme schauen über extreme Ereignisse am Berg, aber ich mache das.
Ja,
ich habe zum Beispiel, sehr gut. Ich habe zum Beispiel letztens eine Doku gesehen vom SRF über mehrere Gruppen, die die Haute Route zwischen Chamonix und Zermatt auf Skiern gegangen sind. Da hat es 2018 so ein ziemliches Drama gegeben, als zwei Gruppen in einen Schneesturm geraten sind. Da haben viele Menschen auch nicht überlebt. Aber einer der Überlebenden, der erzählt eben in dieser Doku, dass er die ganze Nacht, die er da im Unwetter im Schnee gesessen hat, versucht hat, bloß nicht einzuschlafen, weil Einschlafen in dem Moment der sichere Tod ist. Kannst du das mal aus Sicht der Schlafforschung erklären? Also warum kann Einschlafen in extremer Kälte uns töten?
Also wenn wir schlafen und eben insbesondere im REM-Schlaf, haben wir gerade schon gesagt, da fährt der Körper viele Schutzmechanismen runter. Darunter auch die, die uns warm halten. Also zum Beispiel zittern einfach die Muskeln weniger oder gar nicht mehr. Das heißt auch, wir können über die Muskulatur keine Wärme mehr produzieren. Mhm. Und wir nehmen auch diese Kälte unter Umständen gar nicht mehr so stark wahr, weil ja auch bei zunehmender Unterkühlung das Bewusstsein getrübt wird oder sogar ganz verschwindet. Und deshalb ist es wirklich extrem gefährlich, dann bei so starker Kälte auch einzuschlafen.
Mhm. Dann lass uns vielleicht mal beim Übernachten draußen bleiben, aber bei dem, wo viele von uns vielleicht eher mitreden können, beim Zelten. Machen wir mal unseren Mythencheck.
Über Schlafen. Mythencheck.
Es gibt ja so einen Tipp, der immer wieder kursiert und der ist, auch zum Schlafen Mütze tragen, weil über den Kopf verlieren wir, so wird es dann immer gesagt, am meisten Wärme. Wahrheit oder Mythos, Christine?
Ja, manchmal liest man sogar, wir würden 40-45% der Wärme über den Kopf verlieren. Das ist aber ein Mythos. Der geht auf ein Überlebenshandbuch der US-Armee zurück. Und die haben das wohl aus einer ganz alten Studie, in der Forschende Menschen in so Überlebensanzüge für die Arktis gepackt haben. Und nur der Kopf blieb unbedeckt. Und dann haben sie eben gemessen, wie viel Wärme über den Kopf abgegeben wird. Dass man aber in so einer Situation, wenn der restliche Körper ganz dick eingepackt ist, am meisten Wärme über den Kopf abgibt, das ist irgendwie gar nicht sehr überraschend. Und das erlaubt auch nicht den Schluss, dass immer so viel Wärme über den Kopf abgegeben wird. In Wahrheit spielt der Kopf keine besondere Rolle beim Verlust von Wärme. ExpertInnen sagen, der Wärmeverlust, der entspricht der Körperoberfläche und das sind beim Kopf ungefähr 10%. Dass wir aber manchmal das Gefühl haben, wir müssten Kopf oder auch den Oberkörper, also bei mir persönlich sind es so die Schultern auch häufig, besonders vor Kälte schützen, das liegt daran, dass die einfach kälteempfindlicher sind. Aber eben nicht daran, dass wir darüber so viel Wärme verlieren würden. Eine Mütze, die kann in einem kalten Zelt aber natürlich dennoch angenehm sein, vielleicht sogar den Schlaf verbessern.
Oh. Mega, super die Bank, Christine. Richtig gut, finde ich voll die gute Info, weil ich finde einfach, das begegnet einem so oft, oder?
Ja, meine Mama sagt das auch immer zu mir.
Ja, ich bin auch jemand, der eine Mütze dabei hat in so Situationen. Aber ich meine, immerhin ist es ja dann noch so, dass man diese letzten 10%, ne, dann auch noch bedeckt. Vielleicht bringt es einem ja dann auch doch noch was, ne?
Ja, also ich muss ja zugeben, ich trage nur ganz, ganz, ganz selten Mütze.
Ja, du hast auch viel Haar. Das schützt wahrscheinlich auch vor
Unterkühlung. Ich habe viel Haar und meine Haare passen immer nicht so gut unter Mützen.
So, dann lass uns am Ende dieser Folge hier wie immer mal so ein paar Tipps geben. Wir wollen ja immer so ein bisschen positiv rausgehen. Ich fände wichtig, noch ein Thema anzureißen und das kennen auch viele, ne? Also der eine möchte das Fenster aufreißen und die andere friert. Ich glaube, das geht bei vielen so los, die irgendwie ihr Bett teilen. Ich kenne das auf jeden Fall auch aus eigener Erfahrung, dass es gerade so diese Übergangszeit im Frühling auch echt so eine harte Zeit ist, wenn man dann Temperaturkompromiss finden möchte. Gibt es sowas eigentlich wie so einen wissenschaftlich fundierten Kompromiss?
Nee. Ich glaube, das muss wirklich jeder und jede für sich entscheiden. Aber wenn man sich nochmal überlegt, dass neben der Umgebungstemperatur eben auch die Decke ganz besonders wichtig ist, also wie dick die ist, wie viel Wärme die speichert, denn da geht es eben um dieses Mikroklima unter der Bettdecke. Und wenn man sich auch überlegt, dass man die ja relativ leicht austauschen kann, dann sollte man vielleicht zumindest jetzt für die Übergangszeit einfach auf zwei verschiedene Bettdecken setzen. Vielleicht fühlt sich dann jeder wohl. Man könnte sogar überlegen, ob man zwei Bettdecken im Bett hat. Dann kann man auch in der Nacht wechseln und sich das ganz flexibel gestalten.
Ja, oder die eine Person schläft näher am Fenster. Sowas geht ja auch, finde ich.
Genau.
Kann man sich da eigentlich umgewöhnen, also so diese präferierte Temperatur in der Nacht nach und nach ändern?
Das wird, glaube ich, schwierig. Also ich befürchte, die Wohlfühltemperatur ist recht stabil. Man könnte aber zum Beispiel versuchen, Muskelmasse aufzubauen. Also ist auch vielleicht aus anderen Gründen gar nicht schlecht. Das sollte einen zumindest etwas unempfindlicher gegenüber Kälte machen, auch wenn ich jetzt nicht sagen kann, wie viel Muskelmasse man da aufbauen muss. Oder wenn man den Körperfettanteil reduzieren kann, dann könnte das etwas weniger empfindlich gegenüber Wärme machen. Alles aber eher so, würde ich sagen, mittel- bis langfristige Strategien. Und um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich einen merklichen Effekt hat.
Ich werde nicht 6-mal die Woche ins Fitnessstudio gehen und das ausprobieren. Das sage ich jetzt an der Stelle. Kein Selbstversuch.
Ja, ich auch nicht.
Welche Tipps kannst du den Leuten geben, die gerade jetzt im Frühling Probleme haben, für sich so die richtige Temperatur zu finden? Ich finde das manchmal gar nicht so einfach.
Ich glaube, ich würde einfach ausprobieren und vielleicht sogar so ein bisschen wissenschaftlich daran gehen, systematisch ausprobieren, also irgendwie mal einen Schlafanzug und dann eher mit der Bettdecke ein bisschen ausprobieren oder andersrum eine Bettdecke und verschiedene Formen der Schlafbekleidung. Vielleicht sogar, ich habe es gerade schon angesprochen, zwei bezogene Bettdecken im Bett liegen haben, dass man dann in der Nacht mal wechseln kann, ganz spontan. Ja, ich glaube, ausprobieren geht da über studieren.
Mhm. Was rätst du denn Leuten, denen meistens zu warm ist?
Also aktuell könnte man sich ja noch versuchen, die Umgebungstemperatur im Schlafzimmer niedriger zu halten. Prinzipiell sei an der Stelle einfach nochmal gesagt, eher kühlere Temperaturen, so 16 bis 18 Grad im Schlafzimmer, sind empfehlenswert. Aber klar, in ein paar Wochen, da klappt das einfach schon nicht mehr. Mhm. Wir haben jetzt Anfang Mai. Deshalb würde ich da am Klima unter der Bettdecke dann ansetzen. Also dann in so einer Situation eher auf eine leichtere Decke, auf einen leichteren Schlafanzug, vielleicht sogar eine kurze Hose oder eine Shorts tragen, ein T-Shirt. Oder eben auch einen Ventilator neben dem Bett aufstellen, der dann für einen konstanten Luftstrom sorgt.
Da hat man natürlich immer das Geräuschthema, aber manche Leute sind da ja wahnsinnig unempfindlich. Mhm. Was rätst du Leuten, denen meistens zu kalt ist?
Also entsprechend dem, was ich denjenigen empfehle, denen oft zu warm ist, würde ich da sagen, einen wärmeren Pyjama nehmen und oder auch eine dickere Decke oder eine zusätzliche Wolldecke.
Mhm. Was sind so deine persönlichen Lieblingshacks? Also du musst es ja wissen.
Ja, also in der kalten Jahreszeit absolut die Wärmflasche für meine leider meistens ziemlich kalten Füße. Mhm. Denn die Wissenschaft hat eben gezeigt, mit kalten Füßen kann man nicht gut einschlafen, weil wir dann nicht genügend Wärme abgeben können. Also warme Füße bedeutet, die Gefäße, die Blutgefäße sind gut durchblutet und da kann man dann eben viel Wärme abgeben und dadurch abkühlen und das lässt uns eben gut einschlafen. In der warmen oder in Basel leider auch manchmal sehr, sehr warmen Jahreszeit, da setze ich auf einen leichten oder kurzen Schlafanzug und ich nehme meine leichte Sommerdecke. Und ich versuche mich nicht zu stressen, wenn ich mal in einer sehr warmen Nacht nicht gut schlafe, denn da muss man sich vor Augen halten. Vielen anderen geht es vermutlich auch so. Und da darf man dann am nächsten Tag auch einfach mal fünfe gerade sein lassen.
Christine, was nehmen wir daraus mit?
Ja, die Temperatur, die spielt eine große Rolle für unseren Schlaf. Sowohl wenn es zu kalt ist, als auch wenn es zu warm ist, dann beeinträchtigt es unseren Schlaf, können wir nicht so gut schlafen. Deshalb meine klare Empfehlung, ausprobieren und für sich so ein bisschen rausfinden, was die optimale Temperatur ist. Zumindest solange es noch geht, weil die Hitzenächte im Sommer, die sind für uns alle eine Herausforderung.
Ja, die kommen bestimmt. Und dann könnt ihr bei uns mal reinhören in unsere Hitzefolge. Die findet ihr in unserem Feed. Da gibt es auf jeden Fall noch viel mehr hilfreiche Tipps von Christine, was man dann so Tropennächten alles machen kann, damit man die irgendwie gut durchsteht. Und bis dahin sagen wir euch, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.